Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge der Kammertöne im neuen Jahr. Das ist unser Podcast der Ärztekammer Hamburg. Das neue Jahr ist relativ jung und es hat schon spannend begonnen. Wir haben die Wahl in den USA hinter uns mit möglicherweise ausstrahlender Wirkung auf das, was uns bevorsteht, nämlich die Wahlen hier in der Republik und auch für uns insbesondere hier in Hamburg. In welche Richtung die Dinge gehen werden, auch was die Gesundheitspolitik betrifft, wird uns hier in der Kammer beschäftigen. Deswegen wollten die Vizepräsidentin der Ärztekammer Hamburg, Birgit Wulff, und ich uns darüber unterhalten, was das neue Jahr zu den gesundheitspolitischen Themen sagt. Moin, Birgit.
Hallo, Petra.
Einige Themen haben wir auf dem Schirm dieses Jahr gehabt. Schon in den ersten Wochen zu dem einen und dem anderen haben wir uns in der Delegiertenversammlung befasst und auch dazu schon was veröffentlicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch gemeinsam mit der Schwesterorganisation der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg eine Veranstaltung gemacht, wo wir versucht haben, genau diese Themen an die Politik zu adressieren und das mit ihnen zu diskutieren. Dazu gehört natürlich die Frage der Versorgung in der Zukunft hier in Hamburg, insbesondere mit Augenmerk auf die Wahl, so die Themen Digitalisierung und Arbeitsbedingungen. Wie werden wir in Zukunft möglicherweise die Patientinnen und Patienten durch das System bringen? Also das Wort, das auch auf der Veranstaltung oft bemängelt worden ist hinsichtlich der Terminologie Patientensteuerung oder Lenkung der Patientenströme, Themen Prävention, Notfallversorgung, Interdisziplinarität, intersegmentale Zusammenarbeit, unabhängige Forschung bzw. Stellenwert der Universität in der Zukunft und natürlich auch damit verbunden für uns selbst das Thema Weiterbildung.
Ja, hallo erstmal auch von mir. Es erwarten uns spannende Themen, das habt ihr gerade eben gehört. Und wir haben auch schon angefangen mit der Diskussion bei einer gesundheitspolitischen Veranstaltung mit den Sprecherinnen und Sprechern aus der Hamburger Bürgerschaft, die sich mit Gesundheitspolitik beschäftigen. Das war eine gemeinsame Veranstaltung der Ärztekammer Hamburg mit der KV Hamburg. Und es war wirklich interessant zu hören, was für verschiedene Weichenstellungen und Ideen da aufeinandertreffen. Darüber hinaus haben wir ein gesundheitspolitisches Papier von Seiten der Ärztekammer Hamburg mit den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern in unserer Delegiertenversammlung formuliert und stellen darin konkrete Forderungen an die Politik. Was muss sich in unseren Augen dringend ändern? Und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Petram, was denkst du denn? Was sollte denn nach der Bundestagswahl die neue Regierung als allererstes angehen? Womit sollten sie unbedingt beginnen angesichts der vielen Fragestellungen?
Du kennst ja meine Vorliebe für die übergeordneten Themen. Ich glaube, die grundsätzliche Überlegung, wie sichern wir eine qualitativ hochwertige Versorgung flächendeckend und wohnortsnah, wird ein wichtiger Punkt sein. Und da ist es auch wichtig, das Ganze offen anzusprechen und klar zu definieren, was wir unter wohnortnah verstehen. Ich glaube, wenn wir in der Bevölkerung sagen wohnortnah, da denkt man, das ist so wie heute, dass man einmal um die Ecke geht und da ist eine Hausärztin, Hausarzt oder Fachärztin, Facharzt. Die Politik scheint ja was anderes darunter zu verstehen, wie beim Krankenhausversorgungsgesetz, wo man tatsächlich über Größenordnung von 50 Kilometern spricht. Ich glaube, das sollte man etwas klarer formulieren. Ich glaube, was uns in Hamburg betrifft, wir haben tatsächlich eine relativ gute flächendeckende Versorgung, natürlich aber mit Lücken. Und auch da sollten wir ehrlich sein. Zum Glück hat die Gesetzgebung endlich eingesehen, dass die hausärztliche Versorgung entbudgetiert gehört, damit man tatsächlich möglichst viele Leute erreichen kann und versorgen kann. Und das ist eine gute Grundlage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt in der Umsetzung das zunutze machen. Einmal mit Blick auf bestimmte Stadtteile wie Rothenburgs Ort oder Lurup oder andere, dass wir den Leuten das anbieten, was sie für eine gute alltägliche Versorgung im Medizinbetrieb brauchen. Problem wird natürlich sein, auch dafür zu sorgen, dass sozusagen keine Beliebigkeit herrscht, dass nicht jeder zu jeder Zeit überall hingeht, ungeachtet der Frage, ist es wichtig, ist es dringlich? Das heißt auch auf der einen Seite die gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung, aber damit verbunden auch die Lenkung der Bewegung der Patientinnen und Patienten im System wird ganz wichtig sein. Und vielleicht wird es in Hamburg auch so ein bisschen mit Augenmerk auf das Projekt H3, worüber wir sicherlich heute auch nochmal sprechen werden, wichtig sein, digitale Plattformen zu etablieren, die sowas wie Terminvergabe und Terminorganisation auf der Stadtebene so ein bisschen durchschaubarer und einfacher macht. Und eins darf man aber auch nicht vergessen, nicht nur die hausärztliche Versorgung auf kurzen Abstand ist wichtig, selbiges gehört auch für die spezialisierte Versorgung. Das nützt nichts, wenn Menschen mit schweren Erkrankungen oder mit hohem Lebensalter einmal quer durch die Republik reisen müssen, um eine vernünftige Behandlung zu bekommen. Das ist zumindest so, wie ich das bewerten würde und sehen würde als wichtige Punkte neben dem Thema, dass wir beide ja immer wieder betonen, dass das Ganze keine Gewinnmaximierung, keine monetären Interessen im Vordergrund haben sollte, sondern wirklich eine vernünftige Versorgung der betroffenen Menschen auf der einen Seite, aber natürlich auch eine angemessene Honorierung der Leute, die die Leistung erbringen. Wie siehst du das denn?
Ja, es braucht natürlich eine vernünftige Finanzierung. Ein Problem, was du eben ja auch angesprochen hast, ist, dass Player, die Gewinnmaximierung anstreben, das Gesundheitswesen als gute Quelle entdeckt haben. Dagegen wenden wir uns immer. Aber nichtsdestotrotz besteht Unterfinanzierung in vielen Bereichen, insbesondere in der ambulanten Versorgung. Für die Praxen ist es sehr schwierig, finanziell auskömmlich zu arbeiten. Es gibt wenig Anpassungen, finanzielle Anpassungen für Inflation, für gestiegene Personalkosten. Es gibt Probleme mit dem Budget und dadurch entstehen Engpässe in der Versorgung und das wirkt sich negativ aus. In Hamburg sind wir ja noch relativ gut dran. Aber wir alle kennen Patientinnen und Patienten, die keinen Hausarzt oder Hausärztin finden oder eben nur sehr in der Zukunft liegende Termine vereinbaren können. Und dazu kommen strukturelle Defizite in der Praxisführung und administrative Hürden. Das macht für die Ärztinnen und Ärzte die Arbeit aufwendig, ineffizient und was man eigentlich, finde ich, viel zu wenig bedenkt, es ist auch motivationszerstörend für die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie immer wieder auf Hindernisse stoßen, die gar nichts mit ihrem ursprünglichen Anspruch an die Patientenversorgung zu tun haben. Denn wenn man sich niederlässt als Arzt oder Ärztin, ist die eigene Berufszufriedenheit sehr, glaube ich, davon abhängig, wie gut ich meine Patientinnen und Patienten versorgen kann. Dazu kommt natürlich auch das Personalproblem. Medizinische Fachangestellte zu finden, ist zunehmend schwierig. Aber fast kein Arzt oder Ärztin kann alleine arbeiten in der Praxis. Auch darum müssen wir uns mehr kümmern.
Sehe ich genauso, Birgit. Und wir haben ja neulich in der Veranstaltung, die du angesprochen hast, ja auch kammerseitig den Einwand gebracht, dass es den Leuten auch gar nicht bewusst ist, wie die Ärzteschaft unter anderem neben den anderen Gesundheitsfachberufen dieses System ja im Prinzip subventionieren, indem sie viele Leistungen erbringen, die nicht vergütet werden. Entweder im ambulanten Bereich durch die Budgetierung oder auf der anderen Seite im Krankenhausbetrieb durch die unbezahlten Überstunden. Das ist, glaube ich, niemandem bewusst, inwieweit wir genau damit das System unterstützen. Das ist in keiner Überlegung bis jetzt mit eingerechnet. Aber du sprichst ja mit dem Bürokratieabbau einen weiteren Punkt an, der zur Demotivierung der Leute beiträgt. Und das Erstaunliche ist, dass wir es tatsächlich noch nicht hinbekommen, mit den digitalen Möglichkeiten, die es heute schon gibt, den Leuten so viel an Last abzunehmen. Denk doch mal bitte an die EPA. Es ist ja gut, dass wir das einführen. Wir in Hamburg gehören ja zu den vorreitenden Bundesländern, die jetzt in der Pilotphase das Ganze erproben und machen. Ich glaube, ich bin ja dankbar, dass das anläuft, nicht missverstehen, aber ich glaube schon, das hätte man zukunftsorientierter und umfassender aufbauen können. Damit kann man sehr, sehr viele Dinge ermöglichen, die heute lange nicht möglich sind und in absehbarer Zeit auch nicht umsetzbar sein werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Fortschritte in der Telemedizin. Hier in Hamburg haben wir einige ärztlich geführte Einrichtungen, sage ich mal. Das sind ja keine klassischen Praxen oder Krankenhäuser, die Konsultationen auf telemedizinischer Basis führen, sogar in der Intensivmedizin, was ich extrem spannend finde, was auch so verbunden ist mit Nutzung von KI-Tools. Es ist ja gut, dass wir das einführen. Wir in Hamburg gehören ja zu den vorreitenden Bundesländern, die jetzt in der Pilotphase zur Überwachung schwerkranker Patienten nicht nur, sondern auch zur Prädiktion von möglicherweise bevorstehenden Komplikationen. Das finde ich sehr interessant. Das sind Dinge, die auch entlasten können, die vorwarnend sein können und schützend sein können für die Patientinnen und Patienten. Das ist aber natürlich wichtig, dass die Systeme auch so interoperabel sind, dass überhaupt das Zusammenspiel von unterschiedlichen Einrichtungen möglich ist.
gut, dass du das ansprichst. Ich habe aber immer den Eindruck, dass diese wirklich guten Ziele, die die Digitalisierung verfolgt, für manche Ärztinnen und Ärzte gerade auch in der ambulanten Versorgung mit viel Klein-Klein-Problemen verbunden sind. Die Praxissysteme funktionieren nicht, die Anbieter sind nicht auf die Schnittstellen eingestellt. Das gibt im Alltag, glaube ich, ganz viel zeitintensive Technikprobleme, die nicht durchdacht worden sind bei der Konzipierung dieser Digitalisierungsangebote. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig.
Ja, jetzt hast du direkt das angesprochen, was ich versucht habe, verklausuliert rüberzubringen. Nämlich, dass das alles suboptimal funktioniert tatsächlich. Das ist das, was viele Kolleginnen und Kollegen beklagen. Wir sagen ja immer untereinander, wenn wir mit den Kollegen sprechen, wir sollten nicht unsere Zeit damit verbringen, dass wir unter den Tisch krabbeln und irgendwelche Konnektoren zurechtzuppeln, sondern wir müssen uns tatsächlich mit der Sache selbst befassen. Und wir sehen es ja auch, was gerade tatsächlich in der Presse war, mit dem Sicherheitsleck beim elektronischen Arztausweis. Das sind Dinge, wo wir sagen, warum muss sich die Ärzteschaft mit Systemen befassen, die nicht von Anfang an so gut aufgebaut sind, dass wir als Anwenderinnen und Anwender, denn das sind wir ja am Ende, wir sind nicht die Erfinder und auch nicht die Verwaltenden des Systems, sondern wir sind sozusagen wie die Patientinnen und Patienten auch Anwendungsmenschen. Warum kann es nicht einfach für uns funktionieren?
Und das wäre auch viel besser für die Patientenversorgung. Dafür würde die Zeit dann nämlich mehr zur Verfügung stehen. Was ist denn mit KI, Petrim? Wie siehst du das denn?
Ich bin ja so ein bisschen technikaffin, wie du weißt, und ich sehe das Potenzial vielerorts. Aber ich glaube, dass die Dinge nicht am richtigen Ort mit dem richtigen Tempo vorangehen. Auf der einen Seite haben wir die Entwicklung im Bereich der Wirtschaft, die, ich sag mal, etwas entfesselt und kontrolliert vor sich hinläuft. Und auf der anderen Seite sehen wir viele, viele Hürden für die Datenanwendung, wenn man sich gerade die staatlichen und die offiziellen Forschungsstellen anschaut. Das heißt, die Hochschulen haben nicht die Möglichkeit, so auf Daten zuzugreifen und sie anzuwenden zum Trainieren von Systemen, die uns diagnostisch und in der Therapie gut helfen können, in einem Bereich, in dem wir sehr viele Feedbackschleifen haben an der Universität hinsichtlich Überwachung, sozusagen der Studien etc. pp. Da draußen in der Wirtschaft macht man damit, wie man es möchte. Und das finde ich natürlich eine schwierige Entwicklung. Und ich glaube, da liegt ein Potenzial, was nicht auf einer geordneten Art und Weise genutzt wird und auf einer anderen Seite sehr finanzgetrieben, sehr, machbarkeitsgetrieben, eine Entwicklung, die sehr schwierig ist. Und wenn ich so ein bisschen abseits erzählen darf, der Grundstein des Ganzen waren damals die Cookies. Die hat damals die Politik relativ schlecht geregelt, die Sache. Weil mit den Cookies können ja zum Beispiel andere Anwender, Webanwender, von uns ja jedwede Infos bekommen, die wir ihnen freiwillig zur Verfügung stellen, indem wir, ich sag mal, vertrauensvoll überall okay drücken, wenn man sagt, da sind Cookies drin. Da werden ja Daten generiert, auf deren Grundlage heute zum Beispiel KIs trainiert werden können. Das heißt, wir haben der Wirtschaft Möglichkeiten offen zur Verfügung gestellt, die wir dann aber, wenn es um uns Ärztinnen und Ärzte in der Forschung und Lehre geht, was uns verwehrt bleibt. Und zwar in einer geordneten Art und Weise verwehrt bleibt. Und das finde ich eine schwierige Entwicklung. Und ich glaube, wir sollten auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir das Potenzial nutzen können an den Universitäten, aber deutlich geordneter sind im Umgang mit dem wirtschaftlichen Ende der Nutzung der Gesundheitsdaten, was im Moment tatsächlich nicht der Fall ist.
Das langfristige Ziel des Arbeitens mit KI ist ja, dass es den Patientinnen und Patienten zugutekommt in der Diagnostik und in der Therapie. Aber du hast natürlich recht. Auf dem Weg dahin gibt es viele Hürden und wir haben das auch beim Umgang mit den Patientendaten, zum Beispiel im europäischen Gesundheitsdatenraum. Auch diese Probleme sind nicht gelöst.
Und was meinst du, was zum Beispiel die Technik für Vorteile für uns Ärztinnen und Ärzte haben könnte, gerade wenn wir so über die Attraktivität des Arbeitens im Gesundheitswesen nachdenken?
Die Attraktivität des Arbeitens ist ein wichtiges Thema. Ich glaube tatsächlich, da haben wir großen Nachholbedarf. Denn wir müssen feststellen, dass immer weniger Kolleginnen und Kollegen Lust haben, sich niederzulassen. Und das macht sich ja in der Patientenversorgung schon massiv bemerkbar. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie können wir die Attraktivität des Berufes fördern? Denn Arzt oder Ärztin zu sein, ist ja immer noch ein toller Beruf. Aber wenn die Arbeitsumstände so kompliziert sind, wie wir das jetzt teilweise auch skizziert haben, dann macht es keinen Spaß mehr und dann hat auch niemand Lust, sich zu verschulden und eine Praxis zu gründen.
Meinst du, wir jammern viel oder gibt es sozusagen auch an den klassischen Arbeitsbedingungen was zu verbessern?
Die klassischen Arbeitsbedingungen sind immer natürlich noch nicht optimal. Wir haben ja immer wieder das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf thematisiert. Und das Problem der Zusammenarbeit in Gesundheitsversorgungsteams ist auch noch nicht gelöst. Es kommen neue medizinische Berufe, wie zum Beispiel die Physician Assistants, die Aufgaben übernehmen könnten. Also hier gibt es Strukturierungsbedarf und vor allen Dingen auch Abgrenzung sozusagen des ursprünglichen Aufgaben des eigentlichen Berufes. Wir müssen da zurückkommen dazu, was Ärztinnen und Ärzte eigentlich für Aufgaben haben. Und dazu haben sie auch Lust. Das machen sie auch. Und wenn die Bedingungen gut sind, glaube ich, haben wir eigentlich gar kein Problem. Aber der Weg dahin ist bis jetzt noch ganz schön weit.
Und jetzt so ein bisschen auf die Zukunft gerichtet gedacht, wie können wir denn das Gesundheitswesen oder vielleicht sogar die ganze Gesellschaft für die Zukunft fitter machen? Was hast du da für Ideen?
Du sprichst das Thema Prävention an. Wir haben ja alle jetzt gerade festgestellt, dass das Vorkommen von sogenannten Zivilisationskrankheiten, wie man das immer früher genannt hat, also von Stoffwechselerkrankungen, von Übergewicht, von Diabetes ständig zunimmt und dass die Versorgung immer mehr größere Teile auch des Gesundheitswesens in Anspruch nehmen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Gesundheitserziehung und mehr Prävention und müssen damit schon ganz früh anfangen. Das Bewusstsein dafür ist da, aber wir haben eigentlich noch keine übergreifende Struktur, die alle Stakeholder mit einbindet.
Das ist in der Tat so, aber innerhalb des Gesundheitswesens selbst, was können wir denn leisten?
Also ich finde immer wichtig, nicht aus dem Blick zu verlieren, das sage ich jetzt aber nur mal zum Anfang dieses Themas, dass in der individuellen Beratung von Patientinnen und Patienten in ihrer persönlichen Situation Ärztinnen und Ärzte eigentlich eine super Perspektive und eine gute Expertise haben, im direkten Austausch zu treten. Aber das alleine macht es ja nicht. Wir wissen ja, dass es...
Man muss es auch fragen, ne?
In der individuellen Lebensführung ist es ja wie jeden schwer, sich gesundheitsbewusster zu verhalten, auch wenn wir uns alle das immer wieder vornehmen. Aber es braucht natürlich strukturelle Änderungen. Es braucht große Programme. Es braucht Milestones in der Prävention. Und wir müssen einfach über Veränderungen in der Gesundheitsbildung nachdenken. Denn auch die kinderärztlichen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel beklagen ja immer wieder, dass das Gesundheitswissen der Eltern nicht besser wird, dass man sich viele Sorgen macht, auch bei Problemen, die eigentlich mit dem normalen Aufwachsen der Kinder eher verbunden sind, die aber immer wieder dann zu Arztterminen und Beratungsterminen führen. Insofern mehr Kompetenz von jedem von uns über Gesundheit und auch schon in der Schule. Das ist ja immer wieder das, was ich super fände, wenn es ein Fach Gesundheit in der Schule geben könnte.
Und wir, was können wir besser machen für uns?
Meinst du jetzt uns persönlich? Oder?
Ja, ärztlich, in der Funktion, in den Aufgaben.
Ich glaube, wir müssen uns wirklich vernetzen mit Public Health Expertinnen und Experten und dazu zusammen gemeinsam Projekte entwickeln und die Politik muss sich auch ein bisschen mehr um dieses Thema kümmern. Ein Aspekt ist natürlich auch die Frage der Entwicklung der Kosten im Gesundheitswesen, die wir alle ständig mitmachen und die wir jüngst wieder durch die Beitragserhöhung in der gesetzlichen Krankenkasse erlebt haben. Insofern, was kann das Gesundheitswesen eigentlich in Zukunft beitragen, Petra?
Ja, also gerade mit der Kostensteigerung, da bin ich sehr zwiegespalten, weil ich glaube, dass viele Entwicklungen im Gesundheitswesen selbst, was den Kompetenzstand, Wissensstand und die Angebote der Medizin betrifft, ja mit zur Kostensteigerung beitragen. Das immer sozusagen auf die erhöhte Inanspruchnahme aus Bequemlichkeit zurückzuschreiben oder aus Anspruchshaltung zurückzuschreiben, ist vielleicht ein Teilaspekt, aber das ausschließlich dran festzumachen, das sehe ich kritisch. Aber ich glaube schon, dass wir durch eine höhere Qualität auch Redundanzen vermeiden können. Und um die Qualität sicherzustellen, müssen wir in der Selbstverwaltung natürlich auch was tun, nämlich die Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen so stärken, dass der Kompetenzgrad sozusagen damit steigt. Das setzt einerseits voraus, dass wir strukturierte Weiterbildung flächendeckend etablieren in der Zukunft. Das kann nur möglich sein, wenn sich die Leute damit befassen, die sich am besten damit auskennen. Das sind vier Ärztekammern und sonst niemand. Und dabei soll es bitteschön auch bleiben. Auf der anderen Seite muss uns klar sein, dass die Krankenhausreform, die bevorsteht, möglicherweise auch ein Einschnitt sein wird in der Frage, wie sich die Weiterbildung in der Zukunft entwickelt, dass wir ein Augenmerk drauf haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass unsere Senatorin für das Thema ein offenes Ohr hatte und natürlich auch unsere Punkte, die wir als Ärztekammer Hamburg angebracht haben, nicht nur wahrgenommen, sondern auch mitgenommen hat auf die Bundesebene für die Diskussion. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass die Weiterbildung nicht zum Opfer des Strukturwandels wird, weil es am Ende bedeutet, schlechte Weiterbildung, schlechte ärztliche Versorgung und dann wiederum noch mehr Probleme im Gesundheitswesen. Also wir bleiben die Ansprechstelle für das Thema Weiterbildung auch für die Politik, auch im Zuge der Krankenhausreform und sollten es bleiben. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir über den Zeitpunkt der Facharztqualifikation hinaus das Thema Bildung ernst nehmen müssen mit der Fortbildung, mit dem Long-Life-Learning-Konzept, das wir mit der Fortbildung anbieten, vielleicht auch noch mehr digitale Angebote, damit die Leute von überall und zu jeder Zeit weiterlernen können. Das alles wird aber nicht möglich sein, wenn wir uns nicht die Unterstützung der Politik dadurch holen, dass sie verstehen, dass Weiterbildung auch Geld kostet im Gesundheitswesen, dass es kein Selbstläufer ist. Im Moment machen wir das zum Nullkostenpreis, weil das Thema Bildung nirgendwo sozusagen präsent ist in der Politik. Also die Frage der Finanzierung, wofür wir auch auf der Bundesebene in der Bundesärztekammer versuchen, Konzepte zu entwickeln, das wird eine wichtige Rolle spielen und da müssen wir die Politik wachrütteln, dass sie verstehen, dass sie ohne reinzureden, aber unterstützend auf dem Wege der Finanzierung auch eine Rolle mitspielen und eine Verantwortung haben.
Und für die jungen Kolleginnen und Kollegen spielt Weiterbildung in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Weiterbildung ist eine der sozusagen Königsdisziplinen in der ärztlichen Tätigkeit. Absolut. Von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Und eine andere Sorge, die die jungen Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung natürlich auch umtreibt, ist die Frage, inwieweit sich das Gesundheitswesen in der ganzen Aufstellung der Versorgung auch mit Folgen des Klimawandels beschäftigt. Das sind Dinge, die wir vor den ganzen anderen Fragen nicht aus dem Blick verlieren sollten.
Das sehe ich genauso. Wir haben ja jetzt eine lange Palette irgendwie angeboten an Dingen, die wir auch innerhalb der Delegiertenversammlung mit den anderen Fraktionen diskutiert und besprochen hatten. Ich glaube, das war auch beispielgebend dafür und so wie die Veranstaltung, die wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung tatsächlich im Vorfeld der Wahl nun gemeinsam organisiert und veranstaltet haben, beispielgebend dafür, wie auch Kooperation funktionieren kann. Also, dass das nicht der Sinn sein kann, dass wir im politischen Handeln immer darauf aus sind, uns abzugrenzen gegen jemanden, sondern wir sollten auch mal gucken, wie wir gemeinsam mit den anderen Verantwortungstragenden einen Weg finden, Lösungen anzubieten für die Bevölkerung in der Gesundheitsversorgung und für das eigene Kollegium, sozusagen im Sinne dessen, was du vorhin gesagt hast, dass es wichtig ist für die Berufszufriedenheit der jungen Kolleginnen und Kollegen, damit sie an der Stange bleiben und dieser Beruf auch eine attraktive Zukunft hat, weil sie eine Schlüsselrolle in der Gesellschaft spielt.
Das ist ja auch ein Plädoyer für die Selbstverwaltung, was du gerade eben hältst.
Und zwar nicht nur unterbewusst, sondern wirklich sehr bewusst. Aber wir müssen natürlich auch der Verantwortung gerecht werden und auch liefern. Denn das Beispiel, was ich ganz am Anfang gebracht habe, ist auch entscheidend für die Zufriedenheit der Leute, dass wir nicht nur sagen, wir möchten uns drum kümmern, dass alle gut versorgt sind. Am Ende müssen die Leute auch alle gut versorgt sein und alle politischen Reden nützen nichts, wenn die Mamas aus Rothenburgsort mich nächstes Jahr anrufen und sagen, wir haben immer noch keine Kinderarztpraxis hier. Ich glaube, wir müssen uns auch ein Stück weit vor Augen führen, dass die Kritik an die demokratischen Systeme dort ansetzt, wo sie die Bedürfnisse der Menschen, für die wir eigentlich Dinge leisten müssen, nicht entsprechend so bedienen, wie das würdig wäre.
Da muss man uns aber auch lassen. Wir sind in der Vergangenheit von der Politik nicht immer beteiligt worden, wenn es um wichtige Entscheidungen im Gesundheitswesen ging.
Ich glaube und ich hoffe, dass wir in Hamburg das ein kleines bisschen anders haben.
Das stimmt,
und genau diese Chance auch nutzen sollten, was daraus zu machen. Ich will nicht sagen, der Ball ist auf der Mitte des Feldes, aber vielleicht zeigt es, dass wir niemandem den Ball zuspielen sollten, beziehungsweise den schwarzen Peter zuspielen sollten, sondern nach der Wahl uns gemeinsam überlegen sollten, wie es weitergehen sollte, damit wir aus dem, was wir an Möglichkeiten haben, tatsächlich auch das Beste machen.
Es ist eine Menge zu tun.
Für das Gespräch danke ich.
Ich danke dir.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen Sie es gut, wir hören uns.
Tschüss.